Podcast Multi-Interessiert, Folge 35. Ja, Friederike, wie starten wir jetzt die Folge? Wir müssen ehrlich sein, ihr lieben Hörenden, ihr kriegt das jetzt nicht so mit, aber vor wenigen Minuten haben wir die Folge 34 beendet und nehmen jetzt hier am gleichen Abend die Folge 35 auf. Und ich stelle mir gerade aktiv die Frage, ob ich ja Friederike jetzt noch einmal herzlich willkommen heiße und sie noch einmal frage, wie es ihr geht.
Mir wäre es, als hätte ich erst gestern oder vor, gucken wir mal auf die Uhr, 45 Minuten die Frage zuletzt gestellt bekommen, aber mir geht's klasse. Ich freue mich auf eine neue Runde, neues Spiel im Podcast-Game. Und wir haben ja tatsächlich hier ein ganz anderes Thema jetzt. Von daher können wir jetzt einen kurzen Schalter in die Effektekiste, ja, mit Zirkus-Thema heute umlegen.
Ja, ich habe mir gedacht, ich lese dir ein paar Zeilen vor. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht und mal nachgeschaut, was für Sätze dich denn eventuell so kategorisieren könnten, deine Persönlichkeit so einfangen könnten. Ja, wollt mal schauen, ob sich da vielleicht auch unsere lieben Hörenden da wiedererkennen. Pass auf. Ich bin tendenziell selbstkritisch. Das sind jetzt alles Sätze, die ich auf dich ummünze. Ja? Ich bin tendenziell selbstkritisch. Ich werde unzufrieden, wenn ich mich eingeschränkt fühle und mag ein gewisses Maß an Veränderung. Ja? Frag dich immer, siehst du dich darin, Friederike? Auch wenn ich nach außen kontrolliert und selbstdiszipliniert erscheine, bin ich manchmal innerlich unsicher. Hast du dich da in diesen wenigen Sätzen wiedererkannt?
Also würde ich jetzt unter absoluter Amnesie leiden, da gehen wir jetzt einfach mal von aus, würde ich sagen, Mensch, Steffen, es ist, als würdest du in meine Seele schauen können.
Es kann sehr gut sein, dass unsere Zuhörenden sich da vielleicht auch wiedererkennen, was daran liegt, dass sich knapp 95% aller Menschen sich in diesen Sätzen wiedererkennen. Und genau das ist der Effekt, dem wir uns jetzt heute widmen wollen.
Wunderschön. Und frei nach dem Zirkusmotto klären wir vielleicht zum Namen auf, denn wir beschäftigen uns heute vertiefend zur Horoskope-Folge mit dem sogenannten Barnum-Effekt. Und der geht zurück auf den Zirkuspionier Phineas Taylor Barnum, P.T. Barnum genannt, der den Satz geprägt hat im, ja, ich glaube, der hat in New York einen Zirkus gehabt in Mitte des 19. Jahrhunderts und hatte immer unterschiedlichste Attraktionen und hat immer gesagt, da ist für jeden was dabei. Wir hatten vorab abgesprochen, dass wir an der Stelle eine Filmempfehlung geben wollen. Also zur Verfilmung dieses jungen Mannes können wir The Greatest Showman herzlich wärmstens ans Herz legen.
Genau, also der Film tatsächlich ist ganz gut, auch fernab von dieser P.T. Barnum-Geschichte. Was ich mich ja gefragt habe, kanntest du P.T. Barnum schon vor dem Film? Also hast du schon mal was von dem irgendwie gehört?
Tatsächlich nicht, nee. Ich kenne ihn nur vom Film.
Also ich fand es eigentlich ganz interessant, dass man da sein Leben dann nochmal so verfilmt hat und dass er nochmal dargestellt hat, was für ein Typ Mensch das tatsächlich war. Also kann man sagen, dass es so ein Opportunist war. So jemand, der da überall nach Möglichkeiten und nach Vorteilen für sich gegriffen hat und deswegen auch eben diesen Satz ein bisschen was für jeden geprägt hat, weil er sich da, glaube ich, auch nicht richtig entscheiden konnte und versucht hat, alles mitzunehmen. Ich habe tatsächlich, ich lese das Buch Power, 48 Gesetze der Macht. Ist ein interessantes Buch. Allerdings ist es genau das, was der Titel auch sagt. Also da werden einfach nur 48 Gesetze nacheinander beschrieben. Und dort in diesem Buch, und das Buch habe ich weit vor dem Film gelesen, bevor ich den Film gesehen habe, da gab es auch einige Gesetze, die mit P.T. Barnum zu tun hatten, einmal im Positiven als auch im Negativen, weil er dann doch eine sehr einschlägige Person war, die geglänzt hat, damit natürlich auch Leute übers Ohr zu hauen und zu betrügen, was natürlich ihm dann auch ja dann später auf die Füße gefallen ist. Er aber trotzdem auch geschafft hat, die Leute immer und immer wieder für sich zu begeistern und wie der Phönix aus der Asche aufzuerstehen. Was man dann im Film dann eigentlich auch ganz nett sehen kann, da er dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes wie der Phönix aus der Asche Aber ich, ne, Spoiler hier nicht.
Aber guter Film, kann man sich gut anschauen, ja.
Spannend ist, dass der, das ist ja nicht der erste Name für diesen Effekt. Ich glaube, der Name, der Barnum-Effekt wurde der von Paul Mehl eingeführt. Ich glaube, 100 Jahre nach Barnum. 100 oder 10? Ne, 100. 100 Jahre nach Barnum.
Ja, müsste 100 Jahre gewesen sein. Genau, der Effekt stammt aus einem ähnlichen Zeitalter wie die meisten Effekte, die wir uns so anschauen, von der Namensgebung her, eher aus den 1920er, 1930er Jahren. Es muss aber ein sehr uneitler Psychologe gewesen sein, finde ich, weil wer lässt sich denn absprechen, dass das nicht auch der Mehl-Effekt hätte sein können?
Ja, oder wer lässt sich absprechen, und das ist ja die Frage, dass es nicht der Forer-Effekt bleibt, so wie er zuerst hieß, der Effekt. Also der Psychologe Bertram Forer, der hatte gar kein Problem damit, dass man jetzt auf einmal da jetzt nach den Effekt nach einem Zirkusdirektor benennt, anscheinend.
Faszinierend.
Aber dieser Herr Forer hat 1948 auch das Experiment gemacht an den Studierenden, welches wir schon in der Astrologie-Folge besprochen hatten. Und zwar hat er dort ja Persönlichkeitstests machen lassen, beziehungsweise hat Ergebnisse von einem Persönlichkeitstest diesen Studierenden gegeben, und die konnten dann an einer Skala von 1 bis 5 quasi angeben, inwiefern sie sich in dieser Auswertung des Persönlichkeitstests gesehen haben. Und das durchschnittliche Ergebnis ist 4. Also fast perfekt sahen die Studierenden sich da in dieser Auswertung. Und es war also der Gag, der Clou an diesem Test, an diesem Experiment war, dass alle Studierenden die gleiche Auswertung erhalten haben und keine individuelle, so wie es ihnen versprochen wurde. Und genau das war dann eben auch, oder war dann so ein Ansatz, wie ja, Horoskope etc. funktionieren, die uns da auch heute wieder mehr begeistern.
Ja, wir hatten auch noch eine zweite Studie in der Folge mit angeteasert, die auch einen gewissen humoristischen Ansatz hat. Die kommt von einem französischen Psychologen, dessen Namen ich an der Stelle nicht aussprechen möchte, weil ich es nicht kann. Der stammt aus den 1968er Jahren. Hier hat man 150 Personen, die man über ein Zeitungsinserat angeworben hat, ihr ganz persönliches Horoskop ans Herzen gelegt und hat gesagt, bewertet doch bitte mal auf einer Prozenteskala, wie sehr dieses Horoskop auf euch zutrifft. Und 94% der Versuchspersonen bejahten, dass das Horoskop auf sie zutrifft, und das bis zu 90%. Und der Clou an dieser Sache war zum einen auch, dass alle das gleiche Horoskop erhalten haben, aber zum anderen, dass man sich hier an dem Geburtsdatum und dem Geburtsurzeit eines Serienmörders bedient hat. Ich habe mir kurz den Wikipedia-Artikel zu dem Kerl angeguckt. Das war kein netter Zeitgefährte. Der hat bis zu 30 Personen erstochen und teilweise Familien gleichzeitig ermordet. Aber er hat auf jeden Fall das gleiche Horoskop wie 150 Probanden dieser entsprechenden Studie.
Ja, und genau nach diesem Motto funktionieren eigentlich da auch unsere Horoskope. Also es gibt so klassische Barnum-Aussagen. Und die kann man auch gut nachlesen. Ein aus dem Fernsehen bekannter Mentalist, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber ich hoffe, du weißt, wen ich meine, ist der hier mit den Lockenkopf.
Ja,
der war auch mal bei Raab und in anderen,
ja, ich weiß, anderen, wen du meinst.
Sendungen. Ja, aber er hat das Buch A Cold Reading geschrieben, und er geht da auch nochmal drauf ein, und da geht es auch um die Barnum-Aussagen, die man dort, wenn man Cold Reading betreiben möchte, beherrschen muss. Und das sind immer vage und allgemeine Aussagen, mit denen sich mehr oder weniger alle identifizieren können. Ja, also es sind entweder wünschenswerte, positive Eigenschaften, sie sind ein liebenswerter, gleichzeitig zielstrebiger Mensch. Ja, das wäre so eine wünschenswert positive Eigenschaft. Wir wollen alle diese Eigenschaft in uns selbst sehen. Entweder ist sie ja etwas, wo wir hinwollen, oder etwas, was wir schon in uns haben, unserer Meinung nach. Dann sind diese Barnum-Aussagen, die greifen da immer auf allgemeine Ängste und Sorgen zurück. Also ist ihnen ihre Gesundheit wichtig, wäre da so eine klassische Aussage. Einige Ängste sind so weit verbreitet, dass man quasi da nicht falsch liegen kann. Ich denke, jetzt so eine klassische Barnum-Aussage wäre auch, sie haben Angst, an Corona zu erleiden oder irgendwie sowas. Ne? Oder sie haben Angst, dass Corona ihr Leben durcheinander bringt. Man ja sagen kann, offensichtlich hat Corona jedes Leben durcheinander gebracht. Und dritter Faktor ist, dass es ungenaue Aussagen sind. Also als Beispiel, sie sind zielstrebig, aber suchen sich die Ziele, die sie verfolgen, sehr genau aus. Und dieser Satz, das ist schlichtweg, sind das alle Ausprägungen von Zielstrebigkeit, die man dort in diesem Satz finden kann. Also es ist dann doch sehr ungenau. Und das sind so diese drei Kriterien, die dann so eine Barnum-Aussage ausmachen.
Dietrich heißt er, der junge Mann. Ich habe da kurz recherchiert parallel.
Das ist er.
Genau, das Spannende an diesen, an dem Barnum-Effekt ist, dass der gleichzeitig noch zwei weiteren psychologischen Effekten mit unterliegt oder die machen diesen Effekt so stark. Das ist zum einen die selektive Wahrnehmung, mit der haben wir uns auch schon an der einen oder anderen Stelle beschäftigt. Und zwar ist das so ein Spruch, den man kleinen Kindern nachsagt, der sich aber auch bis ins Erwachsenealter mit uns herumschlägt. Und zwar hört und sieht man gerne das, was man sehen möchte. Und dementsprechend versucht man auch positive Attribute, die die Außenwelt einem zuschreibt, als solche auf sich selbst anzuwenden. Und das ist immer wieder eine schöne Sache, die auch du sagst. Ne? Das hatten wir bei den Lebenszahlen. Das sind, wo du sagtest, das sind schöne Dinge, aber das sind auch alles Dinge, die man gerne wäre. Und an der Stelle schreibt man sich in der Analyse gerne zu, dass man das, was das Gegenüber sagt, eben auch gerne wäre. Und das Zweite, damit schon gesagt, ist, dass neben der selektiven Wahrnehmung, die natürlich sich auf die positiven und schönen Dinge konzentriert, auch der Bestätigungsfehler oder der Confirmation Bias, mit dem haben wir uns auch schon mal am Rande beschäftigt, der genau das an Informationen anreichert, was zum eigenen Weltbild passt. Und wenn man sich eben für den empathischen, selbstkritischen oder in manchen Situationen verunsicherten Menschen hält, der wir sicherlich alle sind, dann bestätigt man damit einfach nur die eigene Wahrnehmung und sucht sich genau die Häppchen raus, die für einen am besten passen. Ich habe, das können wir gerne in die Shownotes packen, mir eine recht neue, Reinterpretation des Barnum-Effekts angeschaut, wo man so sicherlich amerikanische Studenten in einen Versuchsraum gesetzt hat und hat denen gesagt, nehmt euch bitte ein Blatt Papier und malt einmal um eure Hand herum. Und dann schreibt ihr bitte in eure Hand euer Geburtsdatum und wenn ihr es wisst, ja, es gibt Leute, die wissen es nicht und ich weiß meine Geburtsurzeit immer noch nicht, dann schreibt ihr die bitte auch dahin. Und dann gebt mir noch einen Gegenstand, der euch auszeichnet, aber nicht eindeutig auf euch zurückführbar ist. Und dann hat der Versuchsleiter das eingepackt und eine dem Barnum-Effekt entsprechende Persönlichkeitsanalyse ausgeteilt, die die Teilnehmer gelesen haben. Und du siehst denen zu und denen fällt alles aus dem Gesicht und die sagen Sätze wie, ich habe ja noch nie an solche Sachen geglaubt und immer haben das Menschen gesagt und ich habe das komplett abgelehnt und jetzt bin ich hier und es trifft so sehr auf mich zu, das kann doch nicht sein. Und du nimmst es ihnen vom Herzen ab und man verliert auch so dieses Belächeln, weil immer wenn man so Effekte hört, denkt man ja, ja genau. Also, was willst du mir erzählen? Ich bin natürlich viel cleverer als jeder psychologische Effekt und ich unterliege dem doch ganz bestimmt nicht. Aber das ist so herzlich ehrlich, wie die Leute auf jeden Fall der Meinung sind, dass sie hier den Sinn für die Weissagung entdeckt haben und das absolut plausibel ist für sie. Das ist wirklich herzerwärmend.
Ja gut, ist die Frage. Also, hattest du schon mal das Gefühl, auch auf sowas reinzufallen? Also das hatten wir bei der letzten Folge, glaube ich, ausgiebig geklärt, dass wir keine Horoskope-Menschen sind. Also die sich das da häufig durchlesen, häufig angucken. Und selbst Leute, die Horoskope-Menschen sind oder die so sehr in dieser Astrologie-Welt beschäftigt sind, die sagen ja auch, dass täglich Horoskope eigentlich Humbug sind und da wollen die ja eigentlich auch gar nicht hin. Aber fernab von Horoskopen, hast du da schon das Gefühl, dass du da auch irgendwie jemand bist, der darauf anspringt?
Ich glaube, ich habe dann eine andere Eigenart, die meinem Realismus vermutlich eher entspricht. Ich habe einen absoluten Faible für Persönlichkeitstests. Und wie wir ja gerade gemerkt haben, können die an der einen oder anderen Stelle auch missbraucht werden für Ergebnisse. Aber wenn ich weil ich bin ja Realist und ich möchte fundierte Ergebnisse und nichts aus der Luft gezogene, finde ich mich natürlich in jedem Persönlichkeitstest wahnsinnig sehr wieder. Und ich vermute, dass das Gefühl und die Erkenntnis, die ich daraus ziehe, sicherlich abgeschwächt, aber eine ähnliche ist wie Personen, die sich sehr stark mit ihrem aktuellen Horoskop identifizieren können, weil man dadurch natürlich immer wieder eine Bestätigung der eigenen Wahrnehmung von sich selbst erfährt. Und die ist da wahrscheinlich nochmal ein bisschen, weil ja vorher abgefragt, auf Persönlichkeitseigenschaften orientiert. Aber wenn ich das habe, dann wahrscheinlich in der Welt.
Geht mir ziemlich ähnlich. Also ich mache auch gerne mal einen Persönlichkeitstest und mal mehr, mal weniger. Intensiv hat man das auch mal gemacht, auch mal zeitweise wir zusammen haben da diverse Persönlichkeitstests ausgefüllt und ausprobiert. Man muss natürlich sagen, da gibt es wahnsinnige Qualitätsunterschiede. Also ich glaube, so klassische Persönlichkeitstests, die man so auf irgendwelchen Online-Kostenlos-Seiten findet, die sind dann auch noch sehr bestückt mit Barnum-Aussagen. Aber ich glaube, die meisten Persönlichkeitstests, auch so die wirklich guten Persönlichkeitstests, die sich so ganz streng an diesem DISC-Modell oder sowas orientieren, die haben alle mehr oder weniger hier und da Barnum-Aussagen mit drin. Ich sage nicht, dass das alles Barnum-Aussagen sind. Letztendlich, ich meine, wie schon gesagt, sind viele Persönlichkeitstests ja auch psychologisch und wissenschaftlich fundiert und ja, sicherlich gut und auch erprobt. Aber es gibt trotzdem da immer noch die ein oder andere Lücke, die dann mit Barnum-Aussagen gefüllt wird. Ich stelle mir dann halt immer irgendein Büro vor, die dann sagen, oh Gott, wir wissen nicht mehr, was wir hinschreiben sollen. Und dann irgendeiner ruft, ja, haben wir da noch irgend so eine Aussage, so eine Barnum-Aussage? Ja, hau die noch damit rein, da füllen wir den Platz noch.
Also es muss bestimmt ein klasse Job sein, so diese Antworten zu schreiben. Weil also gerade so im DISC-Modell, da siehst du ja allein, wenn du dich auf der Skala siehst hinterher, weißt du ja eigentlich, was da Sache ist. Aber wer dann diese DIN A4-Seite noch schreibt, zu dem, was du da so bist, der hat wahrscheinlich sein Junior-Praktikum in der Bravo-Redaktion bei all den Tests gemacht, die man da auch schon so machen konnte. Weil ich glaube, da findet man auch noch sehr viele Barnum-Aussagen. Und das habe ich auch gerne gemacht, was man so in so dämlichen Zeitschriften für Kram ausfüllen kann.
Ja, es ist spannend und man kann diese Barnum-Aussagen natürlich auch für sich benutzen. Was ich da gesehen habe, ist, dass so Kommunikationstrainer für Politiker und Spitzenmanager und sowas absichtlich die Aussagen oder ja doch die Meinungen und Formulierungen so umbauen, dass es eben so eine Mischung aus formulierten Wünschen, aus ein paar unklaren und gescheit klingenden Formulierungen und suggerierten Behauptungen ist und mit so sozialen Untertönen und halt eben mit dann den Barnum-Aussagen bestückt, die auf die gesamte Gesellschaft dann nun mal passen, dass das absichtlich so gemacht wird, nicht weil man da irgendwie den Wähler oder die Untergebenen, was auch immer, ja, da beeinflussen möchte oder denen da das nicht zutraut, sondern weil, ja doch, weil man denen, also weil es einfach gezeigt hat, dass es mehr Punkte gibt, in was Sympathie angeht, wenn man so spricht und nicht, wenn man da ja die knallharte Wahrheit meinetwegen aussagt, sondern wenn man da eben da so die Sätze formuliert, die den Otto-Normalverbraucher, wozu ich mich zähle, doch manchmal dann im Fernsehen, wenn ich mir dann so irgendwelche Politiker da angucke, aufregen. Und man denkt, warum sagt er nicht einfach, was Sache ist? Ja, das macht er, weil wenn er sagen würde, was Sache ist, dann wäre er wahrscheinlich, keine Ahnung, nicht der Spitzenkandidat von irgendeiner Partei oder nicht so erfolgreich in seinem Amt, wie er eben ist. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass es tatsächlich so aus aktiv umgebaut wird, weil man erkannt hat, dass der Wähler oder wer auch immer da dann besser drauf reagiert, wenn solche Sätze da mit drin sind.
Ja, und wo reagiert man noch auf tolle Sätze? Natürlich im Vertrieb und im Verkauf. Da habe ich auch das eine oder andere zu dem Effekt gelesen oder in so Videos, die ich mir dann nicht zu Ende angucken konnte, weil ich es zu grausam fand, in Ratgebern zu Vertriebscoaches, musste aber dann von daher schwank aus dem eigenen Leben an einen uns beiden wohlbekannten Vertriebler aus deinem alten und meinem jetzigen Arbeitgeber denken, der das in Perfektion betreibt und in Kundengesprächen mehrfach in verschiedenen Szenarien schon in meinem Beisein Sätze hat fallen lassen wie: Also da muss ich Sie ja wirklich loben für diese mutige Entscheidung, die Sie getroffen haben, hier mit uns heute nochmal am Tisch zu setzen und das intern in die richtigen Wege zu leiten. Das ist ja eine wahnsinnig vordenkerische Haltung, das für Sie so anzunehmen und wie man auf diese Art und Weise einen Kunden taktisch in die Kaufentscheidung hineinloben kann. Das habe ich da in Perfektion gesehen. Und da, glaube ich, kann man am Verhandlungsgeschick auch viele Bereiche auch mehrfach anwenden in verschiedensten Kundenszenarien, wo man zeigen kann, du bist in dieser Situation wirklich der aller cleverste von allen, weil nur du bist hier so clever. Und egal, ob man eigentlich sagen möchte, Leute, ihr seid wahnsinnig unfähig und ihr habt uns wirklich nötig, ist es natürlich so die deutlich schönere Variante und die, mit der der Kunde mit einem ganz gepuderten, warm eingewickelten, einen Tee gekocht habenden Gefühl aus diesem Termin wieder rausläuft.
Weißt du, was ich damals immer so verrückt daran fand?
Wenn dass es funktioniert.
Ich mir die
ja, ich auch.
Wenn ich mir das angehört habe, da habe ich mich in mir zusammengezogen und das konnte ich einfach nicht. Also ich habe mir das angehört und dachte mir, wie lächerlich muss er sich eigentlich dabei fühlen, solche Sätze zu sagen. Und dann gucke ich auf die Reaktion, ob das am Telefon war oder in Live oder wie auch immer, gucke ich auf die Reaktion. Und muss mit Erschrecken feststellen, es klappt. Es funktioniert einfach. Und wirklich, das ist heute noch, habe ich große Fragezeichen, wenn es um das Thema geht.
Ich auch. Und ich habe diesem Spektakel mehr als 4-5 Mal beigewohnt. Und es kommt natürlich ein bisschen auf den Ansprechpartner und dessen Reifegrad an und wie entscheidungskompetent man da dabei ist. Absolut. Aber das funktioniert. Und ich bin ja in der Position, dass auch an mir das ein oder andere Mal im Jahr Vertrieb betrieben wird. Und ich funktioniere auf sowas nicht und habe immer das Gefühl, natürlich, man stellt sich da immer als über den Dingen stehend dabei und wahrscheinlich könnte man bei mir andere Strategien rausfahren lassen, aber ich habe bei jedem Vertriebler immer das Gefühl, ich merke den Vertrieblerstempel gegen den Wind, bevor der überhaupt hier in den Raum reingelaufen ist und ich möchte da erstmal sehen, selbst machen und dann kann der mir nochmal irgendwas verkaufen, weil bis dahin glaube ich einfach gar nichts. Aber vielleicht hat man dazu auch schon zu viele Dinge eingeführt, die einem ganz, ganz klug erklärt wurden, die man dann das erste Mal in der Hand hat und festgestellt hatte, ja genau, ja, war nicht so.
Was kann man da machen, um eben nicht Opfer dieses Barnum-Effekts zu werden? Wie kann man den überwinden? Und ich glaube, weiß, wie es ist bei unseren Effekten. Was ist da so eine Standardaussage?
Ja. Wir wollten uns ja für die nächste Staffel, wir haben lange nicht mehr über Staffel 2 gesprochen, um ein Standard-Intro bemühen. Vielleicht machen wir einfach einen Standard-Effekte-Abschluss, weil der wird immer heißen, erstens, herzlichen Glückwunsch dazu, dass ihr jetzt diesem Effekt schon mal ein bisschen weniger auf den Leim geht, denn ihn zu kennen heißt auch, ihn nicht mehr so häufig machen zu müssen, denn das Bewusstsein über den Effekt hilft auf jeden Fall weiter und kann verhindern, dass man ihm auf den Leim geht. Und dann darfst du jetzt die zweite Standardantwort geben.
Ja, eine skeptische Grundeinstellung und so eine kritische Herangehensweise hilft dann natürlich auch. Nicht alles zu glauben, was einem da auch gerade in Sachen Persönlichkeit einem da gesagt wird und Aussagen da kritisch zu hinterfragen, zu überprüfen, nicht blind zuzustimmen, sondern ich glaube, in dem Beispiel kann man auch ganz gut sagen, würde diese Aussage auch auf meine Freunde beziehungsweise auch auf meinen Nachbarn oder auf meinen Kollegen, meine Kollegin da zutreffen.
Schön.
Und wenn ja, dann ist es vielleicht der Barnum-Effekt.
Wirklich.
Mensch, wir haben 2 Folgen aufgenommen in der Zeit, in der wir eigentlich eine Folge aufnehmen würden.
Das ist was wir gehofft haben, lange mal wirklich unter 45 Minuten zu sprechen, weil wir gedacht haben, es geht nur so viel. Also war ja jetzt auch so, halt zweimal, aber drin noch.
Gut, vielleicht haben wir uns da in der Vergangenheit immer auch zu viel zugemutet, so 2 Effekte zu besprechen und 3 große Fragen. Vielleicht ist es jetzt gut. Also ne, ich sage es ja immer wieder, die Standardhörzeit von Podcasts in Deutschland sind irgendwas um die 18 Minuten. Wir haben noch nie unter jetzt 28 Minuten gesprochen. Also ja gut, vielleicht müssen wir einfach weniger Stoff behandeln.
Wir nähern uns allmählich an und man braucht ja für große Fragen auch großen Raum. Also nehmen wir uns die Zeit.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich super zufrieden mit irgendwas zwischen 20 und 30 Minuten. ich muss da nicht noch weniger werden. Und wenn wir irgendwann mal wieder mehr werden, was wir definitiv machen werden bei manchen Fragen, bei manchen Themen, da habe ich auch kein Problem damit. Also ich möchte mich da nicht so weit beschneiden lassen, dass wir da irgendwann sagen, na okay, 18 Minuten, der Hammer fällt, jetzt beenden wir die Folge. Wir brauchen da noch unsere Freiheiten.
Ich hoffe, unsere Hörenden, die ja eine gewisse Kompetenz neben ihrer selbstkritischen Handhaltung und ihrem Empathie-Thema und was man sonst so an Themen noch ansprechen können, haben da auch nichts dagegen und gehen, egal welchen Weg, mal lang, mal kurz mit uns.
So ist es. Ulrike, dann möchte ich hier diesen in Anführungsstrichen langen Aufnahmeabend abschließen. Nochmal sagen, dass ich es da ganz nett fand. Ich habe es absichtlich letzte Folge, glaube ich, nicht gesagt, die wir gerade eben aufgenommen haben, damit ich es jetzt abschließend sagen kann. 2 Folgen mit dir aufzunehmen in kürzester Zeit hintereinander sollte nicht zur Regel werden, funktioniert trotzdem. Es hat Spaß gemacht. Das letzte Wort gehört mir. Grüße gehen raus. Ciao.
Danke gleichfalls. Ciao.